herzlich willkommen zur 34. Episode von Architektur statt Planung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer. Wir beleuchten in der zweiten Hälfte der sechsten Staffel weiterhin die Praxis des kreislaufgerechten Bauens und sprechen mit denen, die beherzt voranschreiten auf diesem Feld jenseits der Normen und die dafür sorgen, dass sich Wissenslücken in der Umsetzung schließen. Mein Name ist Kerstin Kunekat und heute spreche ich mit der preisgekrönten Architektin und Pionierin Barbara Busa. Wir steigen ein ins Gespräch. Herzlich willkommen, Barbara Busa bei Architektur statt Planung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer. Du bist Architektin und die Pionierin der Wiederverwendung gebrauchter Bauteile und du bist Gründerin mehrerer Firmen. Bereits 1995 hast du zusammen mit Clara Kleusler die erste Schweizer Bauteilbörse gegründet. Eine Idee, die dann auch von anderen übernommen wurde. Dann hast du gemeinsam mit Erik Honegger das Baubüro In Situ gegründet, das spätestens durch das mehrfach preisgekrönte Leuchtturmprojekt Kopfbauhalle 118 in Winterthur nationale und internationale Aufmerksamkeit erfahren hat. Und daneben hast du noch einige andere Firmen, Vereine und Initiativen gegründet. Warum? Darüber sprechen wir gleich noch. Und außerdem lehrst du seit einigen Semestern an der ETH Zürich, wo du selber Architektur studiert hast. Und du hältst natürlich viele Vorträge. Bei dir und deinem Schaffen ging es schon um Umwelt, Klima und Naturschutz, als das Thema hier in unseren Gefilden noch belächelt wurde und man sich damit eher ins Abseits manövriert hat. Der SIA hat dir für diese Haltung kürzlich auch die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Und ich möchte gerne mal zu den Wurzeln deiner Haltung kommen. Du hast 10 Jahre in Tansania in Ostafrika gelebt und gearbeitet. Ich würde gerne wissen, warum warst du dort, wie lange und was hast du dort gemacht?
Ja, also meine Liebe zur Natur und mein Verständnis dieser Endlichkeit der Erde, unseres Planeten, das fußt noch früher in meiner Erziehung durch meine Eltern. Mein Vater war Ingenieur, er hat Autobahnen gebaut, er hat Kläranlagen gebaut und er hat aber immer das sehr kritisch angeschaut und hat gesagt, so kann es eigentlich gar nicht gehen. Er hat dann auch aufgehört mit dem Bauen und wurde Professor und hat da seine Studenten auch diesen kritischen Geist eingeimpft. Und meine Arbeit in Afrika hat natürlich dann dieses Gefühl noch verstärkt und auch mir gezeigt, dass man ganz anders leben kann als mit dieser Kultur, die wir hier haben, mit diesem vielen Beton rundum, mit den Autos, mit den Uhren. All das ist in Afrika wirklich, war damals noch anders. Unterdessen wird das ja auch fleißig kopiert und die Afrikaner und alle Menschen finden, ja, das wollen wir doch auch mal ausprobieren. Wir machen es ihnen ja vor.
Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, da hinzukommen?
Ja, also ich bin sehr gerne gereist, sehr viel gereist, aber es war immer ein bisschen unbefriedigend, wenn man an einem Ort ankommt, dann kann man Kontakte knüpfen und 2-3 Tage später fährt man wieder weiter und fängt am neuen Ort wieder mit den gleichen Basic Questions an. Ja, wie sind deine Eltern, hast du Kinder und so weiter. Und ich wollte einfach mit den Leuten zusammen arbeiten, etwas tun, länger irgendwo bleiben, aber auch eine Aufgabe haben. Und da hat sich natürlich eine Arbeit bei der Schweizerischen Entwicklungshilfe angeboten dafür, dass man dann eine Aufgabe hat, an einem Ort bleibt, auch die nötigen Verbindungen und Mittel bekommt, um etwas zu tun.
Das heißt, diese 10 Jahre, das hat sich dann auch entwickelt. Also hat es nicht vor, gleich für eine Dekade statt einem Urlaub.
Nee, das war der erste Vertrag, war mit HEX und es ging um Brunnenbau im Südsudan. Das war für 2 Jahre, das haben wir dann verlängert. Und dann haben die Erdöl gefunden im Südsudan. Das war das Ende aller friedlichen Arbeit und der Anfang vom Krieg, der ja immer noch dauert, obwohl der Südsudan unterdessen ein unabhängiges Land ist. Damals war es noch ein großes Land. Ich kam dann zurück und dann habe ich gehört, dass man im Friedhof in Terville, in einem Nachbardorf hier, einen Betonbalken konstruiert, einen unterirdischen Betonbalken, damit die Grabsteine schön in Reihe und Glied stehen. Und da habe ich gedacht, gibt es denn noch was anderes, Wichtigeres? Also gerade Grabsteine in Reihe und Glied und dann hat man einen unterirdischen Betonbalken, also ein Fundament gebaut, damit diese Grabsteine nicht umkippen. Und dann hat man einen Veloweg gebaut, das war auch die neueste Erkenntnis, mit zwei Spuren, mit einer Mittelinsel und einem Fußgängerstreifen, um den Veloweg zu überqueren. Und ich konnte es einfach nicht mehr verstehen. Ich habe dann gedacht, das kann es nicht sein, das muss doch was anderes geben, etwas Wichtigeres auf dieser Welt.
Und Entschuldigung, wenn ich auf dem Schlauch stehe, aber wie sollen die Fußgänger sonst rüberkommen?
Damals gab es noch keine E-Bikes, gar nichts. Das war nur über den Fahrradstreifen, weißt du?
Okay, weil ich wollte heute, wenn man jetzt in Kopenhagen ist, würde man sich freuen, wenn man...
Stimmt, vielleicht ist das kein gutes Beispiel. Ich habe noch andere Beispiele. Ein drittes Beispiel war dann, dass ich ein Badezimmer renoviert habe mit Dusche und Badewanne. Und die Frau, die Bauherrschaft, hat dann gesagt, ja, das Gelb ist nicht dasselbe von der Duschwanne und von der Badewanne. Das muss raus.
Ja, das ist klar.
Und dann habe ich gleichzeitig ein Angebot bekommen, um nach Tansania arbeiten zu gehen. Und zunächst habe ich gedacht, nee, ich will mich jetzt hier wieder fest installieren und das macht keinen Sinn, jetzt da schon auszusteigen. Und schlussendlich waren dann eben diese Erlebnisse, haben dann dazu beigetragen, dass ich mal die Unterlagen habe kommen lassen von der Schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit und habe dann gesagt, okay, komm, ich gehe.
Ja.
Und da war ich dann verantwortlich für die Renovation der Uni-Gebäude, insbesondere der Häuser für die Schweizer Professoren. Denen hat man 70 Kubikmeter Wassertanks gebaut, damit sie Wasser haben, weil das Wassersystem der ganzen Uni kaputt war. Ich habe mir das dann angeschaut, als ich dort war und habe gesagt, aber soll ich jetzt wirklich 70 Kubikmeter Wasser für jede Schweizer Familie da organisieren und alle Afrikaner haben kein Wasser? Kommt nicht in die Tüte. Bin ich zurückgeflogen in die Schweiz, habe gesagt, ich kann das nicht tun. Wenn ich da wieder gehen soll, dann brauche ich 10 Millionen und 10 Jahre Zeit. Und dann will ich für die ganze Uni diese Wassergeschichte lösen. Und glücklicherweise war ein anderes Projekt nicht zustande gekommen und der zuständige Sachbearbeiter hat dann das Geld umgelenkt auf mein Projekt und dann konnte ich die Wasserversorgung für die ganze Uni sanieren. Also für alle Menschen, die da gelebt haben und das waren 10.000. Und klar hat es mehr gekostet, aber es hat dann auch wirklich etwas gebracht, weil schmutziges Wasser oder kein Wasser ist ja die Ursache von so vielen Krankheiten. Die nächste Aktion war dann Moskitonetze, auch das. Die Malaria war eine richtige Geißel da an der Uni, da sind ständig reihenweise Professoren und Studenten ausgefallen und das konnte man mit besseren Bedingungen, eben mit Moskitonetzen, konnte man das dann eben verbessern.
Okay, also dann hast du das gemacht. Jetzt verstehe ich auch endlich, warum du 10 Jahre dort warst.
Wieso 10 Jahre, genau.
Ja, genau, weil du gibst zwar viele Interviews, aber da geht nie jemand drauf ein und ich saß mal da und dachte so, aber warum? Wie kamst du dann Mitte der 90er zurück hier in Basel darauf, die Bauteilbörse zur Wiederverwendung von nicht mehr gebrauchten Bauteilen ins Leben zu rufen? Das gab es ja so nicht.
Ja, ich hatte dann bei meiner Rückkehr den fast normalen Zivilisationsschock und habe überhaupt nicht mehr verstanden, wie wir da leben in der Schweiz, mit diesem Überfluss und mit diesem Wegschmeißcharakter. Und ich wollte etwas dagegen tun und habe mir dann überlegt, wo kann ich überhaupt ansetzen und wenn ja, dann in meinem Berufsfeld, dem Bauen. Und habe dann auch da ja auch gesehen, wie viele Dinge weggeschmissen werden, die an einem anderen Ort eben noch gut gebraucht werden könnten. Also ich musste eine Küche ausbauen von einem Kollegen, weil die neue Freundin nicht in der Küche der Vorgängerin arbeiten wollte. Notabene eine Bulltaubküche, ja. Und die habe ich dann eben ausgebaut und bei einem anderen Bauherrschaft wieder eingebaut, weil sie ja noch völlig intakt war und das Küchen sind ein ideales Ding zum Auseinandernehmen. Die werden ja auch aus Elementen zusammengestellt, genormten Elementen. Also das kann man dann auch anders anordnen und dann ist das wieder voll brauchbar.
Ja.
Und aus diesem Gedanken heraus habe ich dann gedacht, ja, eigentlich werden so viele Dinge weggeschmissen, die kann ich ja gar nicht alle selber verwenden und es kann ja auch nicht nur Zufall sein, sondern man muss das systematisch angehen. Und dann gab es etwas Neues, das vorher nicht gegeben hat, das war das Internet.
Ja, genau, das wollte ich auch fragen. Das war ja noch in den Kinderschuhen.
Genau, das war in den Kinderschuhen und ich habe das aber von Tansania aus noch schon mal gehört und kam dann zurück und habe dann überlegt, was kann das beitragen und habe gemerkt, das gibt uns die Chance, mit sehr wenig Aufwand eine Nachricht sehr weit zu verbreiten. Also es war noch nicht so weit damals, aber immerhin. Und dann habe ich ein Programm selber mit Hilfe von Freunden zusammengebaut aufgrund von FileMaker, wo man eben diese Angebot und die Nachfrage platzieren kann und dann kann man das selber matchen. Mhm. Unterdessen versuchen wir ein Programm zu bauen, dass das matcht automatisch, weil unterdessen sind so viele tausend Teile, da schafft man das nicht mehr selbst. Aber das Programm oder die Plattform gibt's immer noch. Am Anfang wurden wir natürlich ausgelacht. Was willst du denn da Geld investieren für so ein Programm? Das hat doch keiner eine Ahnung. Also heute ist das längst überholt. Es gibt eBay und Tutti, Ricardo, alles diese Plattformen. Und sogar die Plattform für Bauteile. Auch immer noch unvollständig, immer noch verbesserungswürdig. Aber wir arbeiten dran.
Großartig, also auch Digitalpionierin.
Ja, erstaunlicherweise, da habe ich dann gedacht, das macht Sinn, auf dieser Ebene digital zu arbeiten. Aber auf der Ebene Bauteile haben wir dann gemerkt, dass wir mit der digitalen Plattform vielleicht 10% der angebotenen Bauteile überhaupt vermitteln können und haben gemerkt, die Leute wollen die Sachen anrühren, die wollen das berühren, sie wollen selber messen, sie wollen einen Schaden begutachten können, auch wenn er unterhalb ist vom Waschbecken, man muss es selber wissen. Und deshalb haben wir dann angefangen mit dieser Bauteilbörse, mit der physischen, also die virtuelle war zuerst. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen eine physische Ergänzung und zu der Zeit wurden sehr viele Leute im Baugewerbe entlassen und waren bei der Arbeitslosenversicherung und die haben gemerkt, wir müssen die Leute beschäftigen, sonst klappen die ganz zusammen, ist ihr Selbstwertgefühl total am Boden. Und wir haben es dann geschafft, indem wir mit diesen Leuten die alten Bauteile aus dem Abfall holten, aufreparierten, putzten, wieder zum Verkauf stellten, hat sich auch das Selbstwertgefühl dieser Menschen verbessert und wir konnten die wieder in den sogenannten ersten Arbeitsmarkt einschleusen. Und das funktioniert seit 25 Jahren.
Ist es doch auch so, dass der Kanton Basel jetzt auch sozusagen das mitträgt, oder?
Jein. Also die haben uns gar nie geholfen. Mhm. Das Einzige ist, dass sie eben uns Arbeitslose quasi zur Verfügung stellen, die dann bei uns arbeiten und die Arbeitslosenversicherung bezahlt das, hat aber mit dem Staat gar nichts zu tun.
Und Lagerflächen?
Ja, vergiss es.
Ich dachte heutzutage...
Wir haben dann uns Lagerflächen gemietet und mit der Zeit sogar kaufen können. Mhm. Also wir haben vergebens um irgendwelche Lagerflächen, sei es unter einer Brücke oder irgendwas, gekämpft. Ja. Wir mussten es schlussendlich mieten.
Auch nicht ordentlich genug wahrscheinlich.
Genau. Nee, sie haben auch keine Fantasie, die Beamten. Tut mir leid. Unterdessen haben wir aber ein Lagerhaus kaufen können als Bauteilbörse, als Verein. Und da sind wir gut. Aber wir brauchen viel mehr. Mhm. Und jetzt gibt's aber eine aktive Frau in der Verwaltung, die Christina Bronowski, und sie schaut jetzt, dass auch der Kanton selber Lager hat. Mhm. Im Moment entwickelt es sich überall, sprießen die Ideen, aber es gibt wie keinen Zusammenhalt, noch viel zu wenig. Also es braucht jetzt wieder mal so einen Dachverband, den wir damals auch gegründet hatten, den Verband Bauteilnetz. Und der wurde jetzt umgetauft in Zirkla, aber der hat keine Mittel. Also dieser Verband müsste man stärken, damit alle die Initiativen zusammenkommen, damit daraus wirklich eine Bewegung wird.
Ja, von wegen Dach und mehrere Organisationen bündeln. Du hast jetzt auch schon öfter mal das Wort unterdessen in einem anderen Zusammenhang genannt, aber neben dem Baubüro in situ gibt es ja drei weitere Schwesterunternehmen. Die Denkstadt SARL, was französisch ist für GmbH, für die Projekt- und Stadtentwicklung. Unterdessen für die Organisation, Beratung und Bewirtschaftung von Zwischennutzungen und Zirkular für die Fachplanung für Kreislaufwirtschaft und Wiederverwendung im Baubereich. Also von Stadt über Bestandsbauten bis zum Bauteil seid ihr in jedem Maßstab aktiv. Wie sind diese Firmen entstanden und wie sind sie miteinander verknüpft?
Also entstanden sind sie einfach aus diesem Bedürfnis, wieder ein Gebiet abzudecken. Also diese leerstehenden Häuser, die haben mich einfach traurig gemacht in Basel, weil das ist auch ein Waste, das ist ein Abfall. Wenn ein Haus dasteht, beheizt ist, es hat Toiletten, es hat Strom, wieso das nicht brauchen? Und meistens hängt es dann eben mit dem Preis zusammen, weil irgendjemand kann dann diese hohen Mieten nicht bezahlen und die Eigentümer wollen es auch nicht vermieten, weil sie Angst haben, dass sie dann diese Chaoten- oder Besetzer-Szene nicht mehr loswerden. Und wir haben uns da dazwischen geschaltet und sagen, weil wir beide Sprachen sprechen. Wir sprechen mit den ehemaligen Besetzern, wir sind in dieser Szene drin und wir können aber auch die Sprache der Immobilienfachleute. Und wir schalten uns dazwischen, indem wir ein ganzes Haus, ein Gebäude, eine Liegenschaft, ein Areal mieten von den Besitzern und das dann in Teilen untervermieten. Mhm. Weil die Kleinarbeit will keiner leisten. Mhm. Und ich finde es aber sehr lohnenswert, weil man eben wieder diese ganzen Soziokulturen da auch irgendwo unterbringen kann. Sie haben dann Ort, wo sie sich entfalten können, wo man auch dann sieht, welch sich der Weizen vom Spreu trennt, was hat Bestand und was kann dann auch in eine definitive Nutzung übergeführt werden. Und so kann man diesen Abfall der leerstehenden Gebäude kann man vermeiden. Für die Besitzer hat es viele Vorteile. Es gibt keinen Vandalismus. Wir bezahlen die Nebenkosten. Es gibt sogar noch ein kleines Anteil an der Miete, kriegen die auch. Die haben keine Sorgen mehr. Und wenn sie es dann leer haben wollen, dann versprechen wir das, dass es nach 3 Monaten leer ist. Und wir können das garantieren unterdessen, weil wir die Leute wirklich betreuen. Mhm. Und weil wir allermeistens eine Anschlusslösung haben.
Also es ist höchstwahrscheinlich jetzt nicht wirtschaftlich wahnsinnig profitabel, sonst würden es ja mehr Leute machen. Aber es ist auch kein Verlustgeschäft.
Es ist nicht sehr profitabel, aber es deckt die Kosten und es bleibt auch so gar was übrig, um dann wieder etwas zu unterstützen, weil alle unsere Firmen sind ja nicht gewinnorientiert. Sie müssen selbsttragend sein, aber der Gewinn wird wieder in ein Projekt gesteckt. Mhm. Der Zusammenhang zwischen all den Firmen sind eigentlich Erik und ich, mein Büropartner, mit dem ich jetzt seit dem Baubüro in situ Gründung zusammenarbeite und all die Firmen auch gemeinsam gegründet habe. Und wir haben immer wieder neue Firmen gegründet, weil wir die direkt Beteiligten einbeziehen wollen. Mhm. Es ist mir ganz wichtig, dass die Leute ein Ownership-Feeling bekommen, dass sie eigentlich auch Miteigentümer sind, sei es von der Idee oder von der Firma, weil die arbeiten dann ganz anders. Die setzen sich total anders ein, als wenn sie angestellt sind. Ja. Ich habe nicht gerne Angestellte.
Ja. Also wirklich die Leute aus der Passivität rausholen. Und da sieht man auch mal, was man als Architektin wirklich auch erreichen kann. Ne? Also du hast ja mindestens 20 weitere Firmen, Initiativen, Vereine gegründet, die projektbezogen entstanden sind. Muss man Geld dafür haben, um so viele Firmen gründen zu können? Oder was muss man mitbringen? Was braucht es? Ne? Weil das ist ja vielleicht auch für andere interessant.
Ja, klar. Also wir haben so die Theorie aufgestellt, die wir dann immer wieder überprüfen. Es braucht 3 Dinge, um ein Projekt zu starten. Es braucht eine Idee, die im Zeitgeist liegt. Dann braucht es Menschen, die sagen, ich mache das. Nicht man sollte, sondern ich will das machen. Das ist mein Lebensinhalt, das ist meine Idee. Und dann braucht es einen Ort, wo diese Idee andocken kann. Sonst bleibt es nämlich beim Luftballon. Und wenn die 3 Pfeiler eines Projektes stehen, dann findet man auch das Geld. Weil bei Gebäuden hat man es ja immer mit Immobilien eben zu tun, mit sehr großen Werten. Und die kann man auch einfach durch eine Vermietung, kann man die dann eben auch wieder rentabilisieren.
Ja.
Man muss es aber rechnen. Und da ist mein Kollege natürlich super. Ja. Der hat wirklich die Finanzen im Griff und sagt mir dann auch manchmal so, das kommt gar nicht in Frage, vergiss es. Mhm. Oder ja, okay, das machen wir.
Okay, also ein bisschen Durchblick mit Finanzen, das kann nicht schaden.
Das ist essentiell.
Essentiell.
Ja, weil ich mache nicht gerne Anträge an Stiftungen und die Stadt schon gar nicht, weil das dauert so lange und das braucht so viel Energie, dass man, die steckt man lieber direkt ins Projekt.
Ja.
Und dann habe ich natürlich das Glück, dass meine Mutter mir mal so ein Seed Capital gegeben hat. Das waren 50.000 Franken. Mhm. Und die konnte ich investieren und habe dann immer, sobald das Projekt lebensfähig war, habe ich die wieder abgezogen und habe die wieder ins nächste Projekt reingesteckt, bis ich es dann wirklich auch einmal verloren habe. Aber die Tatsache, dass wir selber ins Risiko gehen und auch Geld reinstecken in so ein Projekt, das zieht dann das andere Geld auch nach sich.
Ja.
Also die sehen dann, aha, die sind bereit, da zu investieren, also muss das auch stimmen, was sie erzählen.
Ja. Ich kann ja mal ein paar Projekte nennen. Also das Gundeldinger Feld ist zum Beispiel auch so ein Entwicklungsprojekt oder die Markthalle in Basel, die mir aufgefallen sind oder die auch bekannt sind und die die Stadt auch verändert haben und auch zeigen, welche Handlungsmacht ArchitektInnen haben können. Das Gundeldinger Feld ist ein prosperierendes Quartal heute in Basel. Was wäre daraus geworden ohne eure Intervention und wie habt ihr es geschafft, das Quartier zu entwickeln?
Ja, also Grundlage ist ja, dass ich da aufgewachsen bin und immer noch dort wohne, im Haus meines Urgroßvaters. Und deshalb war ich auch immer intrinsisch an der Entwicklung des Quartiers interessiert und habe mich sehr früh schon engagiert in der Quartierplanungsgruppe. Und wir haben auch zum Beispiel 40% Ausländer im Quartier. Und meine Klassenkameradinnen, die haben alle gesagt, was, du wohnst im Gundeli, du schickst deine Tochter im Gundeli zur Schule, das geht doch nicht, wir sind nach Rien gezogen. Ja? Und ich fand das natürlich total spannend und viel interessanter als eine Schweizer Schlafstadt oder ein Schlafquartier.
Was war das denn damals? War das eine Produktionsstätte? Ne? Oder?
Ja, also das Gundeldinger Quartier ist ja so mit diesem rechteckigen Raster, war immer ein gemischtes Quartier. Im Erdgeschoss und im Hinterhaus waren die Handwerksbetriebe. Es gab aber auch größere, eben diese Maschinenfabrik Sulzer Burkhardt und nebenan die Vatec, eine Bierbrauerei und so weiter. Es gab große und kleine Betriebe und dann oben immer Wohnen. Und das ist eigentlich eine tolle Mischung.
Großartig, ja. Ja. Davon reden heute alle, dass es wieder so sein sollte. Ne?
Und die Innenhöfe sind richtige Oasen. Das ist wirklich unglaublich dicht bebaut. Wir haben 20.000 Einwohner nur zwischen den zwei Straßen, der Gundlinger Straße und der Güterstraße. Und am wenigsten Autos, weil es keine Parkplätze gibt. Also das sehe ich einen direkten Zusammenhang. Ja. Anzahl Parkplätze gibt Anzahl Autos. Und wir waren sehr geplagt vom Verkehr. Also die beiden Längsachsen haben das Quartier einfach in Stücke geschnitten. Und im Quartierverein haben wir vor allem für eine Verkehrsberuhigung gekämpft. Wir haben auch erreicht, dass die doppelspurigen Einbahnstraßen nur noch einspurig sind, die andere Spur für Fahrräder zur Verfügung steht. Wir haben Nachfahrverbot erreicht und so weiter. Und wir haben damals schon gesagt, also 20 Jahre vor dem Gundlinger Feld, das Quartier bräuchte ein Zentrum. Und zwar nicht noch einen Park, sondern einen Ort, wo man Kinder auch mal laufen lassen kann, wo es Platz hat für gemeinsame Aktivitäten, eine Werkstatt, weiß ich was. Und dass diese Fabrik im Herzen des Quartiers, das wäre eigentlich der richtige Ort, wenn die mal auszieht. Und 1999 war es dann soweit, stand es in der Zeitung. Wir ziehen aus. Das Land wird verkauft. Wir haben zu dritt am nächsten Tag einen Brief geschrieben an die Sulzer Immobilien und gesagt, wir wollen das kaufen. Wir hatten kein Geld im Sack. Und die haben sich auch ein bisschen lustig gemacht über uns, haben uns aber eingeladen.
Schon wieder ausgelacht.
Schon wieder ausgelacht, aber das stört mich nicht. Und dann haben die uns eingeladen, wir haben uns so gut es geht, schön gemacht.
Kompetenzjäckchen angezogen.
Genau. Und dann haben sie uns so ein bisschen ausgefragt, ja, was wir denn wollen. Die waren schon erstaunt, dass sie am zweiten Tag schon ein Angebot kriegten. Und wir haben dann gesagt, ja, wir wollen das kaufen und wir werden das umnutzen zum Quartierzentrum. Mehr wussten wir auch noch nicht. Wir hatten es ja noch nie gesehen von innen. Und wir wollen nichts abreißen und ja, wir haben Investoren im Hintergrund. Da haben wir natürlich total geblufft. Und dann haben die gesagt, ja, wir werden jetzt ein Dossier machen und die Stadt will da eigentlich Wohnungen machen. 200 Wohnungen hätten Platz und wir können uns dann bewerben auf dieses Dossier hin. Und wir haben gesagt, ja, ihr braucht kein Dossier, wir wollen das so oder so kaufen. Hat alles nichts genützt. Und dann haben die noch gefragt, ja, was würden Sie denn zahlen? Und ich fand die Frage total frech und nicht okay, weil den Preis, den ich da jetzt nenne, den werde ich bezahlen müssen. So ist das Gesetz des Handels. Und ich habe aber auch gemerkt, wenn ich nichts sage, dann bin ich abgeschrieben. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, dass in der Umgebung andere kleine Fabriken für 1.000 Franken pro Quadratmeter verkauft werden. Ich wusste ja nicht mal, wie viel
Quadratmeter
das sind. Ja. Und es waren 12.000 Quadratmeter und wir haben 12 Millionen bezahlt. Schlussendlich. Also es hat mein Gefühl damals war wirklich richtig. Ja. Die Zahl, die man nennt, die muss man mindestens bezahlen. Und der große Vorteil, den wir hatten, ist, dass wir gesagt haben, wir übernehmen einfach so, wie es ist. Ja. Wir wollen nicht abreißen, wir suchen nicht nach Schadstoffen, wir warten nicht auf den Quartierplan. Es haben andere mehr geboten, schlussendlich aufgrund des Dossiers, weil eben man hätte 200 Wohnungen bauen können. Und die Stadt war dann auch während 7 Jahren stinkesauer auf uns, weil wir eben nicht Wohnungen gebaut haben. Ich fand, weil ich eben in dem Gundlinger Quartier aufgewachsen bin, es braucht nicht noch mehr Wohnungen. Wir sind schon die dichteste Stadt in der Stadt im der ganzen Schweiz. Was wir brauchen, sind Freiräume. Und das hat das Baudepartement gar nicht begriffen. Die haben uns nur provisorische Bewilligungen erteilt, bis dann der Departementswechsel kam. Und der neue Chef hat dann gefragt, was ist denn hier los? Wieso habt ihr da nur so provisorische Bewilligungen? Haben wir ihm erzählt, wieso? Hat er gesagt, schreibt mir einen Brief, dass ihr diese Bewilligung definitiv machen möchtet. Hat 100 Franken gekostet, Problem erledigt.
Trotzdem habe ich noch nicht ganz verstanden, wieso habt ihr es dann bekommen, wenn andere mehr geboten haben und die Stadt nicht begeistert war von dem, was ihr davor
hattet? Genau, also die Stadt, die hat sich nicht geäußert, die hat ja auch nichts zu sagen, es ist ein Verkauf zwischen Privaten. Und wir haben gesagt, wir nehmen es morgen, Geld auf den Tisch, Schlüssel in die Hand, Ende. Mhm. Und das hat einen Eindruck gemacht und wir haben das Geld wirklich auf den Tisch gelegt. Ja. Es war nicht ein Versprechen in 5 Jahren, wenn dann der Gestaltungsplan dir erlaubt, ein bisschen mehr zu bauen, dann zahlst du dann noch ein bisschen mehr, sondern es war einfach ein ganz klarer Handel.
Und wie kommt ihr an so viel Geld dann plötzlich, wenn die Investoren geblufft waren?
Ja, die haben ja dann natürlich gesucht. Ja. Also wir haben dann ein Konzept entwickelt und wir haben x Leute angefragt, Pensionskassen, Leute, die wir kannten, Private, meine Mutter, alle Verwandten und so weiter. Ja. Und wir haben tatsächlich 14 Millionen zusammengekratzt und 12 haben wir dann bezahlt und mit den 2 übrigen haben wir dann angefangen zu bauen. Und das Gute war, das ist noch ein guter Trick, die Fabrik ist nicht von einem Tag auf den anderen ausgezogen.
Ah ja.
Sondern die haben in Etappen über 6 Jahre die Gebäude freigegeben. Mhm. Und wir hatten also ziemlich gut Zeit, um zu spüren, was ist denn überhaupt da, was kann das Gebäude, wofür kann man es weiterverwenden, wie kommt man mit am wenigsten Bauen weg. Mhm. Wir haben als erstes natürlich unser Büro eingerichtet. Dann kamen Leute und haben gesagt, ah, das ist doch ganz schön, kann ich das mieten? Haben wir gesagt, jawohl, und sind ins nächste gezogen.
So viel Zeit hat man ja wirklich selten, um einen Ort dann auch wirklich kennenzulernen.
Ja, das war wirklich super. Und die 12 Millionen, die konnten wir dann locker verzinsen mit dem Geld, das die Fabrik natürlich vom ersten Tag an bezahlen musste. Denn das war das große Glück, weil die können es natürlich nicht verkaufen und dann weiter drin bleiben. Also wir haben das dann schon so im Kaufvertrag, haben wir das schon so geregelt.
Ich würde jetzt auf die Markthalle, also als nächstes Projekt, gar nicht mehr so intensiv eingehen wollen, weil die Projekte sind ja alle total außergewöhnlich. Ja,
ja
so viel, da können wir quasi den ganzen Tag drüber sprechen. Nur gesagt sei, die Markthalle war so ein toter Bereich, so ein Einkaufszentrum, was nicht lief und so ein seelenloses Teil, wie wir sie halt kennen. Und das habt ihr dann auch übernommen und dann der Bevölkerung wieder zur Verfügung gestellt. Ihr habt die Markthallen AG gegründet. Die betreibt jetzt die Markthalle und die Leute können da selber auch verkaufen und die Leute gehen da gern hin.
Ja, zu meinem Leidwesen gibt es viel zu wenig Gemüse und wirklich Markt. Also es ist vor allem halt Essen und es ist ein riesen Treffpunkt geworden, wo man sich eben auch verabreden kann, bevor man dann in die Stadt runtersteigt, um den Abend zu verbringen. Also wir haben uns damals schon, als die Stadt das verkaufen wollte, haben wir uns darum beworben, zusammen mit der Stiftung Abendrot als Investorin und haben es nicht bekommen. Mhm. Und dann wurde es für Millionen umgebaut zu diesem Einkaufszentrum, neue Einkaufskultur für Basel, importiert auf Zürich. Das haben die Basler natürlich gar nicht gutiert. Die haben gefunden, wir haben ja genügend Einkaufszentren, wir brauchen das nicht. Und dann waren die Zürcher relativ ratlos. Und die haben sich dann erinnert, dass wir auch einen Wettbewerbsbeitrag gemacht hatten und haben angerufen und wollten mich dann nach Zürich einladen. Dann habe ich gesagt, ja, also wenn ihr mit mir über die Markthalle Basel reden wollt, dann machen wir das in der Markthalle Basel. Weil das war ja auch genau das Problem, dass eben die Kulturen da wirklich nicht übereinstimmen. Ja. Und dann hatten die keine Zeit. dann ist das versandet und hat ein halbes Jahr gedauert, dann kamen sie wieder. Und schlussendlich haben sie dann gesagt, ja, könnten Sie nicht ein Konzept arbeiten? Und ich habe dann gesagt, nee, ich mache kein Konzept, ich mache nur einen Vorschlag und ich mache das nur, wenn ich es selber ausführen darf. Weil die Konzepte, die ich mache, die kann niemand anders ausführen. Das ist sowas Persönliches, nicht von mir allein, sondern von einer Gruppe von Menschen. Ich habe dann die Gruppe zusammengesucht aus verschiedenen anderen Projekten, die ich wusste, dass sie noch Potenzial hätten oder Zeit. Und dann haben wir wirklich einen Vorschlag gemacht mit Kostenberechnung. Die haben es fast nicht geglaubt, dass das so geht. Und haben uns dann aber doch den Zuschlag gegeben. Wir haben die Markthalle 4 Jahre lang gratis bekommen, um das Konzept vor Ort zu entwickeln.
Ja, also ihr wurdet richtig gebraucht, um das Ganze mal wieder lebendig zu gestalten.
Genau, ja. Es war wirklich tote Hose. Ja. Und jetzt servieren wir 2000 Mahlzeiten pro Tag. Ja. Also es ist unglaublich. Und es sind 24 Foodstände, die ihr eigenes Essen produzieren und verkaufen. Mhm.
Wir kommen mal zum Thema Baumoratorium und Bauwirtschaft. Mhm. Erstmal das Thema Nachhaltigkeit, ein sehr belasteter Begriff, für Greenwashing geeignet, trotzdem ursprünglich eine gute Idee, umfasst die drei Säulen, die soziale, die finanzielle und die ökologische Nachhaltigkeit. Alle sprechen darüber, aber alles, was den Status quo in irgendeiner Form ändern könnte, wird als zu kompliziert, zu schwierig oder zu teuer abgetan. Das heißt, alle machen eigentlich weiter wie bisher. Und ja, vermeintlich gibt es dann irgendein Label noch drauf, hier und da, das ist des und deswegen nachhaltig. Jetzt sagst du, es geht sehr wohl anders und das sieht man zum Beispiel auch an dem wirklich viel beachteten Projekt K118 in Winterthur, auch für die Stiftung Abendbrot. Und ich zitiere, Arte hatte darüber auch berichtet, ich habe mir das angeschaut auf Arte. Ein Gesamtkunstwerk. Man improvisiert und kreiert wie nebenbei cooles Design. Ihr habt ein vorhandenes dreigeschossiges Gebäude um 3 weitere Ateliergeschosse aufgestockt. Und du sagtest in diesem Arte-Film über das Projekt, dass es eine Provokation sei. Alle lieben es. Inwiefern ist es eine Provokation und für wen?
Ja, es ging mir darum zu beweisen, dass es eben möglich ist, ein neues Gebäude aus alten Bauteilen herzustellen. Ist ja logisch, dass es geht, aber es ist kompliziert, weil die ganze Bauwirtschaft ist anders organisiert und optimiert auf Zeitgewinn, was eben Geld, Zeit ist Geld in der Schweiz und man muss also möglichst schnell bauen, also möglichst einfach, konstruktiv und dann hängt man noch ein bisschen Dekoration vor. Ja. Und ich wollte das eben beweisen, dass es möglich ist, auch in diesem komplizierten Umfeld, wo man alles neu erfinden muss, ein Gebäude zum selben Preis wie ein Gebäude aus neuen Bauteilen, aus alten herzustellen.
Wem provoziert sowas?
Ja, die ganze Bauwirtschaft, weil die werden natürlich in Frage gestellt. Die behaupten ja immer, es geht nur mit neu und es geht nur mit Beton und es geht nur weiß ich wie. Und das ist natürlich schon ein Infragestellen und sagen, hey, pass mal auf, es geht auch anders. Man kann mit Stroh isolieren, man kann mit Lehm verputzen und es ist erst noch besser. Es braucht dann dafür die ganze Lüftung nicht mehr. Ja. Und das ist schon eine Provokation. Es ist auch ein Angriff auf die ganze Wirtschaftlichkeit und dass man auch eben anders leben kann. Die ganzen Räume waren vermietet, bevor sie fertiggestellt waren. Nebendran gibt es beliebig viele Bürogeschosse, die auch nicht mehr kosten und die dann auch leer stehen.
Ihr habt sogar mal gebrauchten Beton eingesetzt als Fundament.
Ja, das ist in der Werkstatt Zürich, genau. Das haben wir auch als Versuch mal.
Als Versuch, ne? Ja. Das wurde in dem Film auch gesagt, es war sehr aufwendig, weil man es ja alles vorsichtig ausbauen muss. Und das ist generell ja eher aufwendig. Also es ist eher gerade ein Zeigen, ha, es geht, aber es ist im Moment dann jetzt nicht der Wirtschaftlichkeit wegen so gemacht, ne? So muss man auch sagen. Also wir müssen quasi einen Weg finden, dass die Kosten eingespart werden können an anderer Stelle. Wo liegt da der Knackpunkt?
Ja, also erstens geht's, denke ich, wir müssen eine neue Währung einführen und das ist das CO2. Mhm. Wenn wir CO2 einsparen wollen, und das müssen wir, wenn wir überhaupt überleben wollen auf diesem Planeten, dann muss das CO2 zur Währung werden und es muss für alle gleich viel kosten. Und wenn man das noch dazu schlägt, die Kosten fürs CO2, dann ist die Wiederverwendung viel billiger, weil wir da ja kein neues CO2 emittieren. So, und die zweite Schiene ist dann eben das Scale-up, weil wir haben ja alles neu erfunden. Ja. Und sobald es auch Leute gibt, die sich auch damit beschäftigen, wir haben jetzt zum Beispiel einen Schreiner in Winterthur, den haben wir mit aufgebaut mit unseren Aufträgen und der macht jetzt für alle anderen Architekten auch solche Arbeiten. Ja, und der kann wirklich von dieser Erfahrung profitieren. Es gibt jetzt auch einen Abbruchunternehmer in Zürich, den Eberhard, der baut Stahlbalken aus und verkauft die wieder. Ja. Das hätte er vorher nie gemacht. Ja. Aber er hat gesehen, dass es funktioniert und er arbeitet mit unserem Ingenieur zusammen und so weiter. Also es muss in jedem der 50 Gewerke, die ein Bau umfasst, muss diese Wiederverwendung jetzt einfließen in die Gedanken, muss von den entsprechenden Menschen weiterentwickelt werden, weil das können wir nicht alles leisten. Klar. Aber wir konnten beweisen, dass es geht. Ja. So, und jetzt kommen einige doch auf den Geschmack und vor allem auch die Stadt Zürich und die Stadt Basel, die liefern sich so ein bisschen einen Wettbewerb im Moment, wer zuerst klimaneutral sein kann. Ja, Basel will es auf 37 erreichen, Zürich auf 2040. Ich glaube, es werden es beide nicht schaffen, aber ich finde es auch wichtig, dass man eben voneinander lernt und nicht gegeneinander ausspielt. Aber so ein bisschen Wettbewerb ist gar nicht dumm.
Da ist Wettbewerb mal gut.
Weil wir ein Büro haben in Basel und in Zürich, wissen wir genau, wo die Gesetzeslage jetzt ist. Und jetzt soll ja noch dieses Energiegesetz wird abgestimmt. Ich hoffe, dass das angenommen wird. Das gibt dann wieder einen Schub. CO2 haben wir jetzt als Größe auch akzeptiert und das wird jetzt eingerechnet sehr oft schon in die ganzen Berechnungen. Es kann eben nicht nur Franken sein, sondern es muss ergänzt werden um die Kosten der CO2-Emissionen.
Wenn du sagst, du forderst einen Baustopp für mindestens 10 Jahre, man kann sich jetzt, nachdem du vom Gundeldinger Feld erzählt hast, wo das wirklich sehr sinnvoll war, diese 6 Jahre auch mitzuerleben, um das zu entwickeln, woher diese Idee auch kommt. Was erwartest du, wenn wir einen Baustopp hätten, was sich ändern würde?
Ja, das große Problem ist, dass wir einfach nicht so weitermachen können. Dass die Bauprojekte aber einen 10-Jahres-Vorlauf haben. Also von der Idee, dass man etwas machen will, bis das dann wirklich gebaut wird, das geht unendlich lange. Ja. Und jetzt bauen wir die Projekte, die vor 10 Jahren konzipiert worden sind. Und das sollte man einfach nicht mehr tun. Ja. Hätten wir vor 10 Jahren oder mit dem Club of Rome, hätten wir auf diese Warnungen gehört, wäre es schon alles anders, könnten wir jetzt ganz anders bauen. Und ich denke, wir brauchen einfach eine Zeit des Innehaltens und wo wir auch neue Bautechniken entwickeln können und neue Materialien erfinden. Und wenn es einfach immer so weitergeht, dann macht man einfach so weiter, weil das halt besser rentiert. Das Umstellen kostet Geld und Zeit. Und wenn die Bedingungen für alle gleich sind, dann können alle sich mal darauf konzentrieren. Wahrscheinlich würde es nicht mal 10 Jahre brauchen. Aber man müsste alle Projekte nochmal durchgehen in Bezug auf diese CO2-Emissionen.
Es ist immer noch so, dass es alles schnell geht. Also in Deutschland ist ja so, die deutsche Bundesregierung ändert sogar Gesetze, damit schneller gebaut werden kann, damit es einfacher wird, Anträge durchzubekommen wegen der Wohnungsnot. Was entgegnest du da?
Ja, da würde ich mal Daniel Fuhrhopp lesen. Verbiete das Bauen und der versteckte Raum. Und in Deutschland sagt man ja, 400.000 Wohnungen seien pro Jahr benötigt. Mhm. Und er sagt, er kann 100.000, und das belegt er wirklich, es ist eine Doktorarbeit, die er da gemacht hat, dass er mit der und der und der Voraussetzung und mit der Schaffung von Wohnkomitees und von Beratungsstellen könnte man 100.000 Wohnungen im Jahr schaffen, aus dem Bestand. Ohne Aufstockung, ohne nichts. Einfach mal die versteckten Räume neu nutzen. Wohnungen tauschen zu guten Bedingungen für beide. Das sollte ja möglich sein, wenn nicht eben ein Hausbesitzer dazwischen absahnt und so weiter.
Ja. Kommen wir mal zu den Frauen noch. Die Frauen sind so wenig präsent in der Bauwirtschaft, hast du in einem Interview gesagt. Mhm. Was würde sich durch mehr Frauen in den Entscheidungsebenen oder an den richtigen Hebeln ändern?
Ich denke, Frauen sind bewahrender von der biologischen Konstitution her. Man sieht mal, was da ist und man muss mich mit dem behelfen. Und die Frauen sind da improvisieren, sie sind erfinderischer als die Männer. Das ist einfach in der Natur der Sache liegt das. Und ich denke, es braucht wirklich beide Pole. Es braucht das Neue, es braucht die Erfindungen, es braucht die Maschinen, aber es braucht auch das Bewahrende. Und wenn man so einen Tisch anschaut, der ist einfach wunderschön und den kann man heute aus finanziellen Gründen gar nicht mehr so machen, aber der kann noch Generationen weiter dienen. Und wir schmeißen alles weg in einem so falsch verstandenen Modernismus und das geht einfach nicht.
Okay, ob es in der Biologie liegt oder nicht, das weiß ich nicht. Das sind ja eh keine homogenen Gruppen. Also es ist, wie man sozialisiert ist eher, ne? Also wie die Gruppen sozialisiert sind. Nur ist es auf jeden Fall so, dass eine bestimmte Gruppe und eine sehr männlich dominierte Bauwirtschaft entstanden ist, die eher kompetitiv ist und auf Wachstum ausgerichtet ist, ne? Und dass da jetzt andere Mentalitäten reinkommen, die dem Ganzen eine andere Richtung geben. Das wäre gut.
Ja, außerdem ist eine Sitzung, wo nur zwei Frauen dabei sind, einfach viel angenehmer. Und jedes Büro ist anders. Die Handwerksbetriebe arbeiten anders, wenn eine Frau dabei ist. Es ist einfach eine Feststellung, es ist eine Tatsache. Und eine Frau reicht nicht. Es müssen mindestens zwei sein, damit sie sich einander stärken können.
Ja, am besten wäre ja Hälfte, Hälfte.
Genau.
Also wenn es alles durchmischt ist und divers. Du hast in einem Interview beschrieben, dass du auf einem vollen Blatt statt einem weißen und mit Open End planst. Das kann man sich jetzt auch vorstellen, auch wieder mal Beispiel Gundeldinger Feld. Das heißt, keine grüne Wiese, sondern es ist schon was da und dann mal gucken, wie es sich entwickelt, wie es zum Ort passt. Du bildest auch die neue Generation aus, lehrst ja an der ETH Zürich, wie ich schon gesagt habe, unter anderem. Wie sieht deine Lehre aus? Was lernen die Studierenden bei dir?
Die lernen Nägel einschlagen und wieder rausziehen, Schrauben eindrehen, wieder rausdrehen. Sie lernen Gebäude zu demontieren oder mindestens einzelne Bauteile und dann mit dem, was da ist, wieder etwas zu bauen. Und sie sind total glücklich, dass sie eben mit Hand anlegen dürfen, dass sie einfach mal auch das Gewicht so eines Betonsteins spüren und überlegen müssen, ja, aber das kann ich jetzt nicht einfach hochheben, da muss ich vielleicht noch mit einer Rolle oder irgendwie. Zuerst kommen natürlich immer die Maschinen, ja, haben wir nicht, ja, wie machen wir es denn? Ja, gab doch mal Pyramidenbauer und ich gebe nur so Hinweise, ich sage nicht, wie sie es machen sollen. Ja. Und die kommen dann selber drauf und was ganz wichtig ist, wir kochen zusammen. Mhm. Wir kochen jeden Tag zusammen, beziehungsweise ist es dann immer eine Gruppe und das gibt dann diese informellen Kontakte, wo man sich eben austauscht darüber, oh, mein Rücken und oh, vielleicht habe ich meine Fingernägel abgebrochen. Und das ist eben genauso wichtig, diese kleinen Dinge führen dann dazu, dass eben auch die Architektur nachher anders wird, dass sie menschlicher wird, dass sie einen anderen Maßstab kriegt.
Was wird diese Architektinnen von morgen auszeichnen?
Sie werden hoffentlich Hand anlegen können, selber was tun, selber kleine Sachen und sie werden in einen menschlicheren Maßstab planen und sie werden nicht diese Verschwendung betreiben, sondern halt einfach eben mal schauen, was ist denn überhaupt da? Weil wir werden nicht mehr die Wahl haben. Vielleicht in der Schweiz noch lange und in Deutschland auch, aber auf der ganzen Welt ist es ja sowieso schon anders.
Ja. Du bist derzeit in einem Think Tank für Szenarien bis 2050. Wer hat diesen Think Tank initiiert und mit wem bist du da zusammen? Wer ist Teil davon?
Also organisiert hat es die RZU, Regional der Zürcher, weiß nicht was.
Also es ist Zürich, macht nichts.
Zürich, genau. Und eingeladen hat mich der Angelus Eisinger, der ist auch Architekt und da ist noch ein Alain Tierstein dabei und da sind wirklich spannende Leute dabei. Wir haben jetzt gerade den Abschluss gemacht und ich fand es sehr, sehr schwierig, mir vorzustellen, was passiert, weil meine Vorstellungen sind eher katastrophenhaft und das ist nicht beliebt. Die Menschen wollen sich eine schönere Zukunft ausmalen. Und ich bin halt leider überzeugt davon, dass wir einfach so nicht weitermachen können. Ja. Und dass die Zukunft, die wir aber haben können, wenn wir uns umstellen, die ist gerade so toll. Aber halt nicht auf dieser bequemen Schiene, so auf dieser Überflussschiene, auf dieser Luxusschiene, die sich halt alle doch noch erträumen. Also da haben unsere Kommunikationsfachleute haben ganze Arbeit geleistet.
Ja, das sitzt drin, fest. Das heißt, dieser Think Tank existiert jetzt auch nicht mehr.
Das war einfach begrenzt, ja, genau. Aber die arbeiten jetzt schon weiter mit den Resultaten. Es gibt noch ein schönes Paper und so. Aber mir ist es auch zu wenig konkret.
Ja, die Angst vor politischen Konsequenzen ist auch immer groß dann. Also vor Abwahlen.
Ja, klar. Wobei, das war keine politische Behörde. Es war ein privater Verein. Ja.
Nur wenn es konkret werden soll, müssen ja auch...
Müssen die Politiker was tun, ja. Genau.
Das ist immer das Problem. Was hast du denn als nächstes vor, so als Ausblick?
Ja, da kannst du da rüber schauen, da gibt es ein großes Kamin und wir haben da nochmal eine Fabrik übernommen.
Ja, wir sitzen nämlich gerade am Rhein im Büro Studio Barbara Buser, steht hier dran und unterdessen ist nebenan, ne?
Genau. Ja, genau. Ja. Es ist ein Projekt von unterdessen, das ganze Haus.
Ach so.
Ist eine Zwischennutzung.
Ja. Ah ja, ja, okay. Ja, super.
Ja. Ja, und wir haben da mit Hilfe von Investoren haben wir die Tommy-Senf-Fabrik übernommen, beziehungsweise 2/3 davon. Da wurde früher Frank-Aroma produziert und wir wollen hier ein Tanzhaus bauen, um die Jugendlichen von der Straße zu holen und aber auch hochkarätiges Modern Dance zu zeigen und zu üben und zu entwickeln. Dann soll es ein Kreislaufhaus geben, eine Art Startup-Community für kreislauffähige Wirtschaft mit Leuten, die eben Ideen haben und weiterentwickeln. Dann soll es Orte geben fürs Quartier, weil das Quartier so am Rande der Stadt ist und auf der anderen Seite wird ein riesiges neues Entwicklungsgebiet jetzt entwickelt und das gibt eine Katastrophe für das kleine Quartier, dass wir da ein bisschen auffangen können. Mhm. Und es soll zum ersten Mal für mich, soll es 40 Wohnungen geben. Mhm. Also die müssen wir neu bauen, aus gebrauchten Bauteilen. Das ist das nächste Leuchtturmprojekt, das aufzuzeigen, dass es möglich ist. Und wir wollen CO2-neutral sein. Und da müssen alle mitmachen, die auf das Areal kommen wollen. Und wir müssen das Areal so attraktiv machen, dass die Leute dann trotzdem kommen oder wegen dem.
Also die reinste Provokation wieder.
Ja, und das Tüpfchen auf dem I, das werden Trenntoiletten. Es wird nur noch Trenntoiletten geben, keine Water Closets, WC-Anlagen, weil das ist der nächste große Punkt, ist die Wassergeschichte auf unserem Planeten. Das ist nämlich auch limitiert. Das gibt es auch nicht unendlich und vor allem nicht so sauberes. Mhm. Und vielleicht denkt man dann, ja, ist das wirklich nötig in der Schweiz? Weil wir haben noch genug Wasser und wir werden auch in absehbarer Zukunft noch haben. Ja. Aber wenn wir nicht damit anfangen, wer denn sonst?
Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Das macht auch Hoffnung. Vielen Dank für das Interview, Barbara Buser.
Ja, gerne.
Das war die 4. Episode zum Thema Erprobung in der Praxis. In den Shownotes gibt es den Link zum Film über Barbara Buser auf Arte und zu dem Buch und Standardwerk für die Wiederverwendung von Bauteilen, Bauteile wiederverwenden, ein Kompendium zum zirkulären Bauen. Die ersten 3 Episoden kann natürlich jede und jeder nachhören auf der Podcast-App der Wahl oder auf der Website der Bundesarchitektenkammer. Die nächste Episode erscheint am 1. Oktober. Bis dahin eine gute Zeit. Der Podcast Architektur statt Planung wird in Zusammenarbeit mit dem Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der BAK konzipiert. Redaktion, Moderation und Produktion ich, Kerstin Kuhnekatt, Berlin 2024.